Liebe Anlegerinnen und Anleger, ETFs oder ETCs sind Instrumente, mit denen Anleger sehr einfach an der Entwicklung von Aktienmärkten oder Rohstoffen partizipieren wollen. Und genau über das Thema Rohstoffe können wir heute hier sprechen mit Jürgen Dietrich, dem Leiter des Handels für ETFs und ETCs an der Börse Stuttgart. Denn wir wollen genau auf diese Rohstoff-ETCs schauen. Öl ist momentan in aller Munde, insbesondere mit der politischen Situation. Gold steht bei den Anlegern ohnehin immer hoch im Kurs und Gas natürlich mit der Gasmangellage, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben und möglicherweise auch partiell in diesem Jahr wieder sehen. Natürlich auch ein spannendes Thema. Also wie können Anleger an dieser Entwicklung partizipieren? Was sagen die Experten? Welche Tipps können Sie uns mit auf den Weg geben? Jürgen, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten hier vertiefen und starten gleich mal mit Öl. Denn da spielt die Politik in den letzten Monaten oder letzten zwei Jahren ja eine Riesenrolle. Sehr volatil das Ganze.
Ja, sehr, sehr volatil. Wenn wir uns überlegen, Anfang 2020 hatten wir sogar beim amerikanischen Rohöl, also bei WTI, negative Preise, weil direkt mit Corona, sage ich mal, die Konjunktur am Stillstand war und keiner mehr Öl gebraucht hat. Also wir kommen von negativen Preisen, waren teilweise jetzt über 100 Dollar bei Brent, also gerade zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Es ist natürlich, sage ich mal, die politische Spannung natürlich sorgt dafür, dass die Ölpreise sehr, sehr stark am Schwanken sind. Wir haben jetzt von den Spitzen im März 2022 natürlich einen kleinen Rückgang gesehen, hatten aber im Endeffekt auch wieder stabilere Preise, dadurch, dass zum Beispiel Saudi-Arabien, Russland die Fördermengen gekürzt hat. Das heißt, hier wird natürlich auch so weit agiert, dass gerade die ölproduzierenden Länder ein gewisses Interesse haben, welcher Ölpreis, sage ich mal, auch kurzfristig verfügbar ist und wie viel Öl, sage ich mal, auch dem Gesamtmarkt zur Verfügung steht.
Ja, man hört ja auch immer wieder so Munkeln auf dem Parkett, dass die Politik, also sprich auch gewisse Feindschaften oder Seilschaften eine große Rolle spielen. Also man möchte in den USA in der jetzigen Situation nichts Gutes tun, wird also die Ölpreise tendenziell, um dem Feind nichts Gutes zu tun, auch weiter oben halten. Also das ist momentan eine richtig spannende Sache. Du hast gerade angesprochen, diesen negativen Ölpreis. Da hatten wir uns alle dermaßen die Augen gerieben im April 2020. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir blenden jetzt auch mal den Chart ein, dann können Sie sich das auch nochmal anschauen. Das war eine absolute Extremsituation. Ölpreise im negativen Bereich.
Wenn man sich überlegt, wie wird denn Öl gehandelt, ja, oder wie werden die meisten Rohstoffe gehandelt, da fährt ja kein Laster vor und kauft von A zu B, wird im Endeffekt, sage ich mal, in der Regel das Öl, sage ich mal, im Zapfhahn irgendwie abgezapft, sondern klassischerweise werden Rohstoffe über Futures-Kontrakte gehandelt, das heißt Zukunftsgeschäfte. Die laufen dann in der Regel, das sind alles standardisierte Kontrakte, das heißt, ich weiß genau, wenn ich jetzt einen Kontrakt WTI kaufe, dann weiß ich genau, an diesem Datum wird in den USA, in Oklahoma, in Cushing, wird dieser Kontrakt fertig. Das heißt, da wird dann das Öl ausgeliefert. Das ist keine Option, sondern dann wird vom Verkäufer an den Käufer das Öl ausgeliefert. Das heißt, wenn ich Käufer bin des Kontraktes, muss ich es nehmen. Wir hatten dann Anfang 2020, gerade während oder zu Beginn von Corona, die Situation, dass sehr viel Öl da war und keiner mehr Öl abgenommen hat, ja, weil wir hatten Lockdown, alle Fabriken waren zu, es gab im Endeffekt keine Abnahmen mehr für Öl, ja, und wenn dann plötzlich alle Lager voll sind, ich muss aber Öl nehmen, dann versuche ich das natürlich irgendwie wegzukriegen, weil ich habe ja keine Möglichkeit, Öl mal kurz irgendwo zu parken, wenn ich keinen Tank mehr habe. Das heißt, teilweise wurde dann dafür bezahlt, dass jemand dieses Öl genommen hat und dadurch kam dann dieser negative Preis zustande.
Welchen Einfluss haben solche Extremsituationen auf die ETCs? Also sprich, was muss der Emittent in dem Moment handeln und was ist wichtig für den Anleger zu wissen?
Für den Anleger ist wichtig, ein ETC, der hat natürlich keinen Tank, wo, sag ich mal, das zugrunde liegende Öl irgendwo lagert, sondern er bezieht sich immer auf Futures. Das heißt, dass er in diesem Fall in Futures investiert, die zum Beispiel auch natürlich diese negative Bewegung mitmachen können. In der Regel ist es so, dass um genau, sag ich mal, diese kurzfristigen Schwankungen, was jetzt wirklich eine Woche vorher oder so das Ganze betreffen könnte, dass er diese ETCs, diese Exchange Traded Commodities, haben eine Mechanik drin, also diesen Index, die abbilden, der sorgt dafür, dass spätestens eine Woche, teilweise 10 Tage oder noch früher, immer dann dieser aktuelle, zunächst auslaufende Kontrakt verkauft wird und in den danach, also einen Monat später, in der Regel auslaufenden Kontrakt wieder investiert wird. Das heißt, kurz bevor es zu solchen Extremszenarien kommen kann, wird im Endeffekt dieser Kontrakt verkauft und in den späteren, und man hat natürlich weniger Volatilität, weniger Schwankungen, sowohl im positiven als natürlich auch im negativen Sinne, schützt aber natürlich genau vor solchen Extremszenarien. Wenn wir uns überlegt hätten, wenn dieser Kontrakt darin investiert hätte, ins Negative, natürlich, mein Anleger hat sein Geld investiert, er hat natürlich keine Nachschusspflicht. Ja, das heißt, im Endeffekt wäre er in so einem Extremszenario, und ich habe auch mit Emittenten gesprochen, in so einem Extremszenario hätte dann der Emittent, sag ich mal, das Risiko tragen müssen. Ja.
Und dann ist es auch wichtig zu wissen, es gibt Backwardation und Contango, also sprich, man rollt ja in den nächsten Future, und es kann sein, es gibt eben Rollgewinne oder Rollverluste. Wie sieht's da genau aus? Erklär uns das noch so ein bisschen.
Ja, also dadurch, dass wir diese Terminkontrakte haben, habe ich natürlich verschiedene Laufzeiten. Ja, ich kann zum Beispiel mir Öl im Dezember liefern lassen, ich kann mir Öl im Januar liefern lassen, etc. In der Regel ist es so, also wenn du von mir Öl kaufen möchtest, so die klassische Rohstoffvariante, kann ich es dir sofort liefern, also im Dezember oder einen Monat später. Aber wenn ich das Öl bei mir einen Monat später erst liefern darf, habe ich natürlich Lagerkosten für einen Monat. Das heißt, klassischerweise sind später auslaufende Kontrakte teurer als die kurzfristigen. Ja, einfach, weil die Lagerkosten vom Verkäufer mit eingerechnet werden im Preis, beziehungsweise so der Verkäufer einfach mehr möchte, weil er halt auch höhere Kosten hat. Das ist so die klassische Contango-Variante, also spätere Kontrakte sind teurer als die kürzer laufenden. Haben wir zum Beispiel vor Corona gesehen, während Corona, sag ich mal, wo kurzfristig einfach sehr viel Angebot, sehr wenig Nachfrage war, waren die ganz kurzen Kontrakte sehr, sehr günstig. Die langfristigen haben sich wenig bewegt, weil im Endeffekt langfristig jeder wieder mit einer Erholung gerechnet hat. Wenn es kurzfristig allerdings, sag ich mal, entweder zu einer sehr, sehr hohen Nachfrage oder zu weniger Angebot kommt, was wir gerade im Ukraine-Konflikt gesehen haben, ja, oder zum Beispiel jetzt in diesen Kürzungen, oder jedes Mal, wenn die politische Situation schwieriger wird, jetzt auch in Israel, immer dann haben wir natürlich eine Konstellation, wo erstmal das Angebot knapper ist oder als knapper kurzfristig gesehen wird. Und dann ist es so, dass wir genau das Gegenteil haben, also Backwardation. Das heißt, die kurzfristig laufenden Kontrakte sind deutlich teurer als die längerfristigen. Man kann sich das so überlegen, naja, wenn alle Kontrakte so teuer wären, dann wüsste ich, okay, wenn ich erst in 3 Jahren liefern muss, dann kann ich bis dahin eine neue Ölquelle erschließen. Heißt natürlich, ist in 3 Jahren zu liefern kein Problem. Aber jetzt im Dezember habe ich vielleicht größere Herausforderungen.
Merkt der Anleger etwas von diesen Rollen in den nächsten Future? Merke ich, dass der Preis sich da verändert oder wird es täglich angepasst? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also in der Regel wird bei den meisten Produkten, sage ich mal, ist es so, dass es monatlich gerollt wird. Das heißt, wenn der Kontakt ausläuft oder kurz vorher, kaufe ich dann, sage ich mal, den neuen. Wenn ich jetzt klassisch Contango habe, ist es immer so, dass ich einen günstigen Kontrakt verkaufe, einen teuren kaufe. Wenn sich der Ölpreis jetzt, also im klassischen Spothandel, nicht verändert, habe ich Rollverluste, weil ich immer günstig verkaufe, teuer kaufe, günstig verkaufe. Heißt, ich kann mir immer weniger Kontrakte leisten für das gleiche Geld. Das wären klassische Rollverluste. In Backwardation wiederum, im umgekehrten Szenario ist es so, dass ich da sogar Rollgewinne haben kann. Das heißt, dadurch, dass ich jedes Mal einen teuren Kontrakt verkaufe, günstiger einsteige, und wenn der Ölpreis gleich bleibt, habe ich dadurch im Endeffekt, sage ich mal, immer dieses Szenario, dass ich günstig kaufe, teuer wieder verkaufe, günstig kaufe etc. Und das wären dann die Rollgewinne.
Ja, das wünscht sich natürlich jeder Anleger zusätzlich zur Entwicklung des jeweiligen Future-Preises. Ich hatte gerade schon gesagt, Gasmangellage, die wir letztes Jahr hatten. Auch jetzt hat der Chef der Energieagentur gesagt, wir haben zwar noch keine Mangellage, aber nichtsdestotrotz, alle sollen so ein bisschen sparen, damit es eben nicht dazu kommt. Blicken wir auf den Gaspreis. Wie entwickelt sich der aktuell? Auch natürlich politisch weiterhin spannend. Ja. Was gibt's da zu berichten?
Ja, der Gaspreis hat sich jetzt die letzten Monate wieder beruhigt. Er war natürlich, hat immer noch sehr, sehr viele Schwankungen. Er ist natürlich deutlich volatiler als Öl. Wir haben auch natürlich gerade zum Beginn des Ukraine-Kriegs gemerkt, okay, wie kommen wir, also speziell natürlich in Europa, woher beziehen wir unsere Energie, wie flexibel sind wir? Ja, wir haben es an den extrem gestiegenen Gaspreisen gesehen. Und wie schnell kriege ich natürlich auch Gas oder Öl oder etwas her? Ja, also die ganzen Erdgasleitungen natürlich haben uns natürlich in dem Sinne abhängig gemacht, dass ich mal nicht schnell innerhalb von 2 Wochen eine neue Leitung in ein anderes Land gebaut habe, sondern ich habe natürlich eine gewisse Abhängigkeit, weil halt diese Leitung einem nur von einem Ende kommt. Was jetzt dann die letzten Monate, sag ich mal, gemacht wurde in Deutschland, natürlich, dass auch statt Erdgas die Alternative LNG, also Liquefied Natural Gas, mit, sag ich mal, mit reingenommen würde. Es wurden in Deutschland mehrere schwimmende LNG-Hubs angemietet erstmal. Es werden welche gebaut. Momentan haben wir in Deutschland, glaube ich, drei schwimmende im Endeffekt, wo Liquefied Natural Gas, also LNG, klassischerweise zum Beispiel aus den USA angeliefert werden kann und da wieder in klassisches Gas umgewandelt werden kann. Der Vorteil, ich meine, klar, wenn ich einen Luftballon transportieren will, habe ich natürlich sehr viel Menge für sehr wenig Gas. Der Vorteil ist, dass das Gas dann so runtergekühlt wird in die Minusgrade, dass es einfach das nur noch, sag ich mal, ein 600stel des ursprünglichen Volumens hat. Und dadurch habe ich natürlich viel weniger Menge, was ich auf so ein Schiff draufpacken kann. Und dann lohnt es sich natürlich auch von den USA zum Beispiel eine Lieferung von diesem LNG in Deutschland zum Beispiel zu erhalten.
Anleger können investieren in Öl, in Gas, also in die Entwicklung dieser Preise über die sogenannten ETCs. Was gilt es zu beachten oder wie einfach funktioniert das?
Ein ETC zu kaufen, sage ich mal, ist eigentlich relativ einfach, weil ich natürlich mit meinem ganz normalen Depot an der Börse die Stücke kaufen kann und auch wieder verkaufen. Das ist natürlich sehr einfach handelbar, ja, sehr, sehr, sehr transparent auch im Endeffekt, wie der Börsenpreis zustande kommt. Es ist immer sehr, sehr wichtig bei diesen Exchange-Traded Commodities darauf zu achten, worauf bezieht sich denn das Ganze? Ja, habe ich erstens natürlich, wenn ich Öl handle, habe ich WTI, also das amerikanische Öl. Habe ich Brent, die europäische Rohölsorte. Bei Natural Gas, wie wir es gerade hatten, ist auch die Frage, naja, in was investiere ich denn eigentlich? Viele ETCs, oder die klassischen ETCs, beziehen sich auf Henry Hub Erdgas. Das ist das, was in den USA gehandelt wird. Wenn wir uns anschauen, wie sich das Erdgas in den USA, also das Henry Hub, im Vergleich zum Beispiel zum Londoner Gasverhalt entwickelt hat, dann sehen wir, dass die Charts gerade auch zu Beginn des Ukraine-Krieges natürlich extrem auseinandergehen. Ja? Das Problem ist natürlich, selbst wenn die Preise auseinandergehen, kann ich nicht innerhalb von 2 Stunden das Gas von den USA hierher transportieren, sondern der Schiffweg dauert im Endeffekt einfach sehr, sehr lange und sorgt halt dafür, dass kurzfristig einfach sehr, sehr große Preisunterschiede auch zwischen beiden, obwohl vielleicht die gleichen Gaskonstellationen, sag ich mal, sind, trotzdem sehr, sehr große Preisunterschiede zustande kommen können. Wir haben es einmal gesehen, kurzfristig gab es die Nachricht, dass viele Schiffe, ich glaube aus den USA, dann nicht nach Europa gedreht sind, sondern plötzlich einmal abgedreht und nach Asien die andere Route genommen haben, was dafür gesorgt hat, dass der asiatische Gaspreis extrem gefallen ist und der europäische extrem gestiegen. Was natürlich, klar, Volatilität ist für jemanden, der kurzfristig auch darin investieren oder spekulieren möchte, natürlich immer sehr interessant. Da geht es halt darum zu wissen, naja, das Produkt, was ich habe, bezieht sich das auch wirklich auf diesen Gaspreis oder bin ich eigentlich in einem anderen Markt gerade investiert, der sich vielleicht gar nicht bewegt oder vielleicht ganz anders.
Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, genau schauen, auf was was bildet mein ETC ab? Welche Art von Gaspreis? Auch natürlich beim Öl, Brent oder WTI, auch 2 Sorten. Auch hier gibt's ja immer eine preisspannende Entwicklung. Das sollte man im Auge halten. Gold glänzt momentan eigentlich nicht unbedingt. Also muss man sagen, hat doch einen leichten Dämpfer wieder bekommen. Aber für die Anleger ist Gold nach wie vor spannend. Also egal, wie oft wir uns hier unterhalten, Jürgen, ob Gold oben oder unten ist, der Goldpreis glänzt in den Augen der Anleger. Irgendwie hat es nicht an Faszination verloren. Wie sieht's aktuell aus? Ich habe gesagt, einen leichten Dämpfer. Wie würdest du das interpretieren?
Ja, so kann man es auf jeden Fall sagen. Klar, natürlich ist Gold nicht so konjunkturabhängig, wie jetzt zum Beispiel die Energierohstoffe oder wie Industriemetalle, die auch, sag ich mal, sehr, sehr zyklisch sind. Die Goldnachfrage ist, sag ich mal, immer relativ konstant. Ja, natürlich gibt es so Sondereffekte, wie die klassischerweise spricht man zum Beispiel von der indischen Hochzeitssaison, die einen großen Einfluss auf den Goldpreis hat, ja, weil da einfach viel, viel Gold auch nachgefragt wird. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass der Goldpreis, also zum Beispiel in Dollar, über 2000 Dollar pro Feinunze gestiegen ist. Wir hatten immer mal wieder Ausreißer nach oben. Was natürlich jetzt die letzten Monate sich belastend auf den Goldpreis ausgewirkt hat, ist einfach, dass mittlerweile die Anleger, die vielleicht schon eine Weile drin sind, die das Gold schon eine Weile halten, die dann auch sagen, okay, wir sind schon über 2000 Dollar, immer natürlich eine psychologisch wichtige Marke, wir sind schon da oben, aber jetzt habe ich die gesamtökonomische Situation, dass ich jetzt im Endeffekt keine Nullzinsen mehr habe, sondern teilweise 4% für Tagesgeld bekomme. Und dann stellt sich die Frage, naja, behalte ich Gold, ja, als sicherer Hafen, was aber halt trotzdem keine Dividende zahlt, keine Zinsen etc. Oder schichte ich das Ganze um und geht stattdessen, sage ich mal, in kurzfristige Anleihen, in den Tagesgeld etc. und kassiert so zumindest halt meine 3-4%. Das hat dafür gesorgt, dass der Goldpreis wieder von über 2000 Dollar jetzt wieder runter ist. Wir sind so ungefähr zwischen 18 und 1900. Die Anleger, sag ich mal, sind, also wir haben auch sehr viele Abflüsse gesehen aus den Gold-ETCs, die bei uns gehandelt werden.
Also konkret hier an der Börse Stuttgart, so ja. Wie du es beschreibst, genau. Der eine oder andere sieht eben Tagesgeld 4%, ja. Lockangebote bei den Banken und sagt, ich nehme jetzt die Gewinne mit, 2000 Dollar und, also genau das auch hier in Stuttgart, okay?
Genau, so das war so die letzten Monate jetzt langsam, wo wir jetzt halt wirklich wieder bei 1820, sag ich mal, so in Dollar waren, da kamen dann auch die ersten Käufer wieder rein, da hat man schon gemerkt, okay, klar, bei 2000 war es vielleicht unattraktiv, aber 200 Dollar tiefer, da, ja. Kommt schon wieder die Nachfrage. Also man sieht schon, dass sich dieser Verkaufsdruck, den glaube ich alle ETCs mitgemacht haben, der hat sich wieder gedreht und langsam ist auf jeden Fall wieder Kaufinteresse da.
Wie würdest du das persönlich beschreiben, dass die Anleger, egal was die Börse tut, bei Gold einfach immer irgendwie so ein bisschen ein gutes Gefühl haben, wenn sie das im Depot liegen haben, auch eine psychologische Sache. Also unabhängig, es gibt keine Zinsen, es gibt keine Dividenden, aber nichtsdestotrotz, die Umsätze hier sind immer gut.
Genau, man sagt ja klassischerweise, klar, Gold glänzt, ja, Gold ist natürlich an sich ein spannender Rohstoff, den ich mir auch, sage ich mal, als kleinen Barren daheim reinlegen kann oder als kleine Goldmünze etc. Ja, das heißt, ich habe da wirklich was Fungibles. Ich kann mir kein Barrel Öl im Garten stellen, in der Regel. Aber da habe ich natürlich einfach, das Schöne, es ist einfach ja greifbar, es glänzt. Es hat natürlich historisch gesehen, ja, früher waren Währungen mit Gold besichert, das war ein Standard. Es wurde teilweise als Währung eingesetzt. Ja, es hat sehr, sehr lange auch und hat immer noch diesen sicheren Hafen, diese okay, Gold hat keinen Wertverlust, ja, das ist langfristig, wird's immer, es ist begrenzter Rohstoff, ja, ich habe nicht, keine Ahnung, in Massen Gold, sondern es ist halt einfach begrenzt und dadurch hat es natürlich einfach einen sehr, sehr spannenden Ruf auch, hat auch historisch gesehen natürlich, gerade was jetzt, wenn man sich schaut, okay, man möchte sein Asset streuen, natürlich auch eine negative Korrelation mit den klassischen Aktienmärkten, das heißt, ich kann natürlich sagen, okay, wenn's kracht, dann gehen die Anleger vielleicht in Gold rein. Das heißt, ich habe immer so eine gewisse Absicherung für mein Depot, wenn ich einen Teil Rohstoffe mit reinnehme oder zum Beispiel in dem Fall genau Gold.
Und du sagtest gerade schon so ein schönes Stichwort, ETCs, man kann es auch ausliefern lassen. Vielleicht ein Vorteil gegenüber dem Goldbarren, den man sich in den Tresor legt, wäre Investitionen in Euwax Gold beispielsweise und dann irgendwann auch die Auslieferung.
Ja, das Schöne ist natürlich, dass diese ETCs und gerade jetzt Euwax Gold 2 haben wir als hauseigenes Produkt. Ich habe da in der Regel eine Auslieferungsoption. Ja? Also gerade bei den Produkten ist es so, dass ich mir auch die ETCs ganz normal über mein Depot kaufen kann. Und wenn ich sie habe, kann ich im Endeffekt auch die Stücke ausliefern lassen. Also ich kann mir einen kleinen Goldbarren, 100 Gramm Barren, was weiß ich was, je nach Produkt gibt es da verschiedene Konstellationen, wie man sich's ausliefern lassen kann. Aber letzten Endes stellt das im Endeffekt dieses Goldprodukt mit dem physischen Gold im Endeffekt gleich. Bei klassischen verbrieften Derivaten habe ich es in der Regel so, das sind in der Schuldverschreibung, da habe ich keine Besicherung. Ja, bei einem ETC ist es so, dass sie in der Regel mit Gold besichert sind, Euweißgold zum Beispiel mit 100% Gold. Das heißt, da ist im Endeffekt auch das Gold in dem Tresor gelegen. Natürlich ist es für mich einfacher, wenn ich den ETC behalte und ich möchte nicht mehr ein Gold, dass ich ihn verkaufe, als dass ich ihn ausliefern lasse, damit zum nächsten Laden gehe und den verkaufe. Ist natürlich deutlich aufwendiger, gar keine Frage, aber es verbindet im Endeffekt, sag ich mal, dieses physische Gold mit der leichten Handelbarkeit. Ja, und das macht natürlich gerade alle Gold-ETCs sehr, sehr spannend.
Und jetzt greifen wieder einige Anleger zu, nachdem die Preise zurückgekommen sind. Ja. Wie sieht's denn aus bei Industriemetallen? Also die Konjunktur schwächelt, Rezession auf beiden Seiten des großen Teichs, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland und Europa. Das ist natürlich auch ein Thema dann bei den Industriemetallen, die das sicherlich drunter leiden.
Genau, die Industriemetalle haben jetzt auch die letzten Monate auch, sag ich mal, stark nachgelassen. Ja, man sieht einfach im Endeffekt, dass klar die gestiegenen Zinsen, wir haben hören auch immer wieder von, sag ich mal, nachlassenden Bauboom, ja, also dass deutlich weniger Gebäude gebaut werden. Die Industrie, sag ich mal, ist gerade eher so am vorsichtigen, in der vorsichtigen Einstellung. Das sorgt einfach dafür natürlich, dass die Nachfrage deutlich geringer geworden ist die letzten Monate. Wir sehen teilweise schon, dass die Anleger das im Endeffekt auch nutzen, dass sie sagen, naja, wenn alle Rezession schreien, wird es vielleicht gar keine Rezession. Ja, auch das ist ja, sag ich mal, noch die Frage, naja, wie viel Wirtschaftsrückgang haben wir denn wirklich? Ja, da die letzten Zahlen waren eher vom Wirtschaftsrückgang, aber auch für nächstes Jahr, wenn wir sagen, okay, es wird dann wieder ein Wachstum prognostiziert, vielleicht ist das nur eine kurze Delle. Und dann sind natürlich Industriemetalle sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt als Gesamtkorb zum Beispiel auf einen ETF oder einen gesammelten ETC gehe, kann ich natürlich auch breit streuen, ja. Innerhalb der Industriemetalle gibt es natürlich schon sehr, sehr einzelne Schwankungen auch. Wir hatten, glaube ich, März 22 dann Extremszenarien, ja, wo dann teilweise der Nickelhandel für 2 Tage ausgesetzt wurde, weil es da einen Spekulanten gab, der so viel Short-Selling betrieben hat, dass kurzzeitig der Handel auch in London angehalten werden musste. Ja, also da kann es, sag ich mal, gerade auch in solchen Szenarien, wenn jemand bezüglich Konjunktur etc. spekuliert, kann es natürlich schon zu extremen Schwankungen kommen. Also gerade dieser 2 Tage, dass ein Handel mal vor dem Rohstoff an der Terminbörse ausgesetzt war, habe ich so auch noch nie gesehen, aber gut, negative Ölpreise auch nicht, von daher wandert immer dazu.
Die Börse ist immer voller Überraschungen, keine Frage. Also man kann direkt investieren in Gold oder in Silber oder in andere Metalle, aber natürlich auch die Möglichkeit, breiter zu streuen, zu sagen, ich möchte nicht nur auf ein Edelmetall setzen. Das gleiche gilt natürlich auch für Öl, also entweder direkt auf den Rohstoff oder auch da gibt's ja Körbe mit verschiedenen Produkten. Wie sagt man so schön, wer breit streut, fällt nicht. Das wird auch oft genutzt, oder?
Ja, absolut. Ja, also die klassischen, es gibt nicht viele ETFs, die breit auch wirklich in die Rohstoffe investieren, aber die sind natürlich dann umso spannender. Ja. Klar, wenn man sagt, okay, man möchte nicht direkt in einen einzelnen Rohstoff, es gibt viele, viele ETFs, die zum Beispiel Commodity Producers, also die Minen, Aktien etc. nehmen, da sprechen wir wirklich von den Unternehmen, in die investiert wird. Aber es gibt auch teilweise einzelne ETFs, die wirklich in verschiedene Future-Kontrakte investieren, wo dann ein Teil Gold, Teil Energierohstoffe, Teil Agrarrohstoffe natürlich auch, ja, also auch Weizen etc. teilweise mit drinstecken kann. Was im Endeffekt, sage ich mal, die ganze Bandbreite abdecken soll. Ich meine, solche Kontrakte, natürlich ein ETC auf Öl oder Industriemetalle, hat natürlich keine Auslieferungsoptionen.
Das wäre natürlich ja, nochmal, wollen wir nochmal, haben,
ja, ne? so eine Tonne Kupfer mal im Garten ist dann halt auch wiederum schwierig. Aber ja, es sind natürlich gerade zyklisch und auch von der Streuung her natürlich ganz spannende Produkte.
Also ein spannendes Thema, nicht nur im aktuellen Umfeld, dann natürlich besonders mit Blick auf die Ölpreise, die so volatil sind. Gas natürlich insbesondere in diesem und auch im letzten Jahr ein großes Thema. Gold bei den Anlegern eigentlich immer hoch im Kurs. Man kann direkt investieren über die ETCs oder einen Korb. Die passenden Produkte finden Sie auf der Webseite der Börse Stuttgart natürlich. Sie können schauen unter den Most Actives, was machen denn die anderen? Was wird gekauft, was wird verkauft, wo findet viel Umsatz statt? Immer ganz spannend zu schauen, was die anderen so im Blick haben. Und über die Finder natürlich können Sie die passenden Produkte für sich raussuchen. Wir wünschen viel Erfolg bei der Geldanlage und dir, Jürgen, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.